Der Podcast Fearless Patched versucht authentische und unverfälschte Geschichten aus der Sicht von Einsatzkräften und Menschen in Extremsituationen zu erzählen. Ein möglicher Trigger in dieser Folge sind Berichte über Sprengfallen, Explosionen und deren Auswirkungen auf Soldaten im Einsatz.
In derselben Nacht kommen dann zwei mit Sprengstoff beladene Fahrzeugen ausgestattete Attentäter, jeweils 800 Kilogramm, und versuchen sie wirklich dort an diese Stelle hineinzusprengen. Und weil die vermutlich nicht noch einmal unmittelbar vorher auch eine Voraufklärung durchgeführt haben, haben die nicht gewusst, dass dieser Betonpflock dort steht. Und das erste Auto fährt um die Kurven und fährt mit voller Wucht in diesen Betonpflock hinein. Und die Zünd- und die Sprengladung haben sich getrennt voneinander. Okay. Das heißt, wie der Attentäter dann draufgedrückt hat, hat nur die Zündladung umgesetzt, aber nicht die 800 Kilogramm Hauptladung. Ja. Und die Force Protection, das waren Spanier und Tschechen, haben sofort das Feuer eröffnet.
Fearless Patched. Der Podcast, der Menschen eine Stimme gibt, die sich in ihrem beruflichen Alltag furchtlos psychischen und physischen Herausforderungen stellen. Ihr Host Tom kennt diese Herausforderungen aus erster Hand. 10 Jahre lang hat er bei Spezialeinsatzkräften seinen Dienst versehen. Begleiten Sie ihn in eine verborgene Welt und hören Sie echte Geschichten von Menschen, die dort bestehen, wo andere zurückweichen.
Willkommen bei Fearless Patched. Heute mit einer besonderen Folge, weil ich heute meine erste Folge mache, die nicht im Studio aufgenommen wird, sondern auswärts. Ich bin an der Theresianischen Militärakademie und habe heute die große Freude, den Oberst Markus Reisner zu interviewen. Aber es gibt zum Glück auch eine persönliche Komponente zum Oberst Markus Reisner, der jetzt im Fernsehen sehr bekannt ist. Max, vielleicht magst du von deiner Seite mal sagen, woher wir uns kennen und dich kurz vorstellen.
Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Habe ich natürlich sofort zugesagt, mache ich gerne. Freut mich, dass du da bist, Thomas. Woher kennen wir beide uns? Wir haben gemeinsam den Jagdkommando-Grundkurs gemacht, 2004, also vor 21 Jahren. Und es ist toll, dich zu sehen. Und wie gesagt, damals waren wir Taschenmesser, heute sind wir Katana. Also freut mich, dass du da bist. Ja.
Dankeschön. Das, gute Anekdote, gefällt mir. Ja, Max, viele Leute kennen dich jetzt aus dem Fernsehen und kennen dich als Analysten, kennen dich als Historiker. Ich würde halt gerne mit dir ein bisschen über die andere Seite reden, also nicht nur über die persönliche Seite, aber ich würde gerne mal erfahren, wie bist du dazu gekommen, überhaupt einmal Soldat zu werden? Und es ist ja ein langer Weg zum Oberst des Generalstabes und vielleicht kannst du ein bisschen auch länger ausführen, wie der Traum oder wie der Wunsch geboren worden ist und wie du dorthin gekommen bist.
Na gerne, also ganz kurz in a nutshell, wie ist es dazu gekommen, dass ich quasi Offizier geworden bin. Das hat also mehrere Ursachen. Was man jetzt vielleicht erwarten könnte, ist, dass ich irgendwie familiär vorbelastet war. Also dass zum Beispiel mein Vater, Großvater oder Ähnliches im Militär gedient haben. Das ist nicht der Fall. Mein Vater ist Eisenbahner gewesen bis zu seiner Pensionierung, hat den Grundwehrdienst abgeleistet, hatte das aber keinen speziellen Bezug zum Militär gehabt. Meine Mutter war Hausfrau, hat auch jetzt keinen speziellen Bezug zum Militär gehabt und ich war also auch jetzt nicht verwandtschaftlich, außer quasi in der Zeit des Zweiten Weltkrieges, irgendwie davor belastet als solches, wenn man das so sagen darf. Mhm. So, wie kam es aber jetzt dazu? Erstens, ich begründe das wie folgt, ich bin in der Buckligen Welt aufgewachsen. Das ist ein Gebiet südlich von Wiener Neustadt, das an die Buckelige Welt grenzende Burgenland quasi, faktisch ist da gleich in der Nähe, getrennt durch die Rosalia. Und da war es so, dass in den späten 80ern und frühen 90ern immer noch diese großen Übungen stattgefunden haben, wo das Bundesheer faktisch im freien Gelände geübt hat. Und das waren meine ersten Kontakte. Warum? Weil ich eben, wie gesagt, dort in der Gegend aufgewachsen bin und wir hatten eine große Scheune und da sind auch zum Teil immer die Bundesheersoldaten untergezogen. Und ich kann mich erinnern, das hat mich sehr geprägt, da gab es einen Moment, wo ein junger Mann mit einem goldenen Stern auf der Schulter, das habe ich natürlich damals noch nicht einordnen können, aber ich habe mir das gemerkt, weil mir das einfach so beeindruckt hat, eine Ansprache gehalten hat von ca. 30, 40 älteren Herren, Miliz, weiß ich heute, und die haben mir also gespannt zugehört und der junge Mann hat also aus meiner Sicht etwas Unglaubliches geschafft, weil ich ja da quasi in dieser Gegend aufgewachsen bin, wo die älteren Herren immer so bestimmt haben, wo es lang geht. Und der Junge hat also offensichtlich da Respekt verschafft in der Form, dass die ihm zugehört haben. Und dann haben die alle gejubelt. Also wahrscheinlich hat er denen freigegeben oder was auch immer, keine Ahnung. Und dann dachte ich, boah, so möchte ich auch mal werden. Ja, der junge Spund quasi redet zu den älteren Herren und die hören ihm alle auch gespannt zu. Das war das also eines, so ein Erlebnis. Ja. Das habe ich natürlich damals noch nicht verstanden und war da halt auch verklärt, ist ganz klar. Aber es war halt irgendwie beeindruckend für mich, ja. Und dann sind meine Eltern mit uns, also mit meinem Bruder und mit mir, nach Wiener Neustadt gezogen. Und in Wiener Neustadt ist natürlich Folgendes, ganz klar, die Ausbildungsstätte der Offiziersausbildung, also die Theresianische Militärakademie. Und einmal im Jahr gibt es die sogenannte Ausmusterung. Das ist also die Graduierung der jungen Offiziere. Und meine Eltern sind mit mir jedes Jahr dorthin gegangen. Nicht, weil jetzt irgendwie besonderer Bezug da war, sondern das war der Highlight, weil da gab es eine große Parade auf der Grazer Straße. Und das haben wir uns natürlich immer angesehen und das hat mich auch sehr fasziniert. Ich habe mir gedacht, wie kann es zum Beispiel sein, dass ein Mensch so lange ruhig stehen kann? Ja, das war also auch sehr beeindruckend für mich. Ja, und natürlich die Fahrzeuge und so weiter und so fort. Und das Dritte, was ich noch hinein reklamieren möchte, ist der Umstand, dass ich quasi am Westrand von Wiener Neustadt aufgewachsen bin, in der Nähe zum Militärflugplatz. Mhm. Und damit war natürlich der tägliche Fallschirmsprungbetrieb immer etwas, was ich beobachtet habe, was mir auch fasziniert hat. Und diese drei Komponenten haben in mir irgendwie die Überzeugung reifen lassen, ich muss dort auch dazugehen im Wesentlichen. Ja. Meine Eltern waren da nicht so angetan. Mein Vater hat gesagt, naja, also wenn es noch hingegangen wäre, wäre ich hier in die ÖBB-Lehrlingswerkstätte gegangen. Dann hat meine Mutter sich durchgesetzt, dass ich zumindest die HTL besuchen durfte. Mhm. Da habe ich mir am Anfang auch schwer getan, habe aber dann erkannt, okay, nach den ersten Feralpraktikums, es gibt jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder ich streng mich an, oder ich werde faktisch auch nicht die Schule fertig machen und habe dann die Schule fertig gemacht und habe da auch immer schon gesagt, ich werde Offizier. Und alle haben gesagt, du bist verrückt. Aber es war halt dann so, dass ich quasi mit 19 maturiert habe. Und dann war mein Volet, also mein Weg Volet über den einjährigen freiwilligen Jahr an die Militärakademie. Das heißt, das ist im Wesentlichen jetzt die Geschichte. Ja.
Okay. Du bist, was für HTL war das?
HTL für Maschinenbauautomatisierungstechnik. Das ist nur ein bisschen wichtig aus meiner Sicht, weil damit habe ich schon eine gewisse Liebe zur Technik entwickelt, was mich bis heute begleitet, wenn es um die Thematik zum Beispiel geht von Drohnen, teilautonomen Waffensystemen und all diese Geschichten. Das ist damals eigentlich begründet faktisch. Mhm. Ja.
Okay, und das, was du jetzt auch gesagt hast, weil das die Erfahrung, glaube ich, die habe ich ähnlich gemacht, Ferialpraktika gemacht und dann gesehen, kann er anstrengend sein in so einer Dinge.
Ja, das war, mein Vater hat dafür gesorgt, dass ich da entsprechend gut bedient bin. Und zwar erstens habe ich gearbeitet bei einer Baufirma, die hat damals geheißen Hoffmann Makulan, die gibt es heute nicht mehr. Mhm. Da haben wir in einer kleinen Ortschaft im Burgenland, in Ogau, haben wir da die komplette Straße neu asphaltiert.
Da hat unser erstes Treffen eigentlich stattgefunden.
Genau, da haben wir uns auch damals gesehen beim Jakobander Grundkurs. Auf derselben Straße, die ich damals mitgeholfen habe zu asphaltieren, sind wir dann quasi ausmarschiert.
Ausgezeichnet.
Zu diesem Bewährungsmarsch. Aber das war zum Beispiel so ein Moment, da hat, also ich war halt der junge Praktikant faktisch, ja. Und die haben mich natürlich angetestet und da haben sie gesagt, ist so, also haben sie uns einen Schremhammer in die Hand gegeben, damals als 15-Jähriger. Mhm. Also ein Kompressor und dann habe ich quasi den Gehsteig aufgeschrämt, Woche lang, ja, und war natürlich komplett erledigt am Ende der Woche. Und am Freitag, das vergiss ich auch nicht, ist der Baggerfahrer gekommen und hat gesagt, ja, Bursch, hast gut gemacht. Dann sind er Zigaretten angezogen und jetzt sage ich dir, wie das geht und hat dann mit dem Bagger dieselbe Arbeit, die die ganze Woche gemacht hat, innerhalb von 2 Stunden gemacht. Mhm. Ja. Mhm. Aber ich habe mich so weit bewährt, dass wir die akzeptiert gehabt haben. Ja. Nur, da habe ich halt gesehen, was wirklich schwere Arbeit bedeutet. Ja. Ja. Also, ich habe dort vielleicht daheim schon bei uns im Garten das eine oder andere Loch gegraben im Auftrag des Papas, aber das war dann natürlich schon was anderes. Ne? Und im Folgejahr war ich dann bei Linz-Donawitz. Da haben wir so Hochöfen schamottiert. Das heißt, wir haben, es ist ja alles sehr terminbezogen. Das heißt, der Hochöfen wird stillgelegt, dann wird das sofort rausgeschrämt, dann wird er neu schamottiert und das haben wir gemacht. Super verdient, aber schwere Arbeit. Ja. Und ich habe gewusst, okay, entweder ich mache das mein Leben lang oder ich streng mich in der Schule an. Und so war es dann auch faktisch. Das heißt, das erste Jahr habe ich noch mit so knapp geschafft und im zweiten Jahr war es dann schon besser.
Ich erlebte ja, sag ich mal, von Anfang an, also du warst ja schon fertig Offizier. Du warst gerade vom Leutnant zum Oberleutnant, glaube ich, beim Grundkurs.
Genau, oder? Ja. Also ich habe einjährig freiwillig gemacht. Mhm. Wollte mich damals auch schon zum Jagdkommando melden. Mhm. Aber damals hat mein Kompaniekommandant, der ja quasi zu dem Zeitpunkt für uns sowas wie Gott war, so ungefähr, gesagt, die Offiziere werden wollen, müssen schauen, dass sie gleich auf das Vorbereitungssemester für die Militärakademie gehen und nichts anderes machen, weil sie keinen sogenannten MZ-Platz bekommen. Ich habe keine Ahnung, was ein MZ-Platz ist zu dem Zeitpunkt, aber wenn der Oberleutnant sagt, das ist so, dann ist es so. Und daraufhin bin ich quasi auf das sogenannte Vorbereitungssemester gegangen. Mhm. Und damit hat sich dieser Jahrkommandowunsch verschoben, weil ich bin erst nach der Milag quasi nach der Ausmusterung zu meinem Bataillonskommandant gegangen und habe gesagt, also ich würde jetzt gerne einen Lokkommandogrundkurs machen. Und er hat gesagt, jetzt pass einmal auf, du dienst jetzt einmal 2 Jahre da und wenn du das brav machst, dann darfst du wieder melden. Und genauso war das. Und er hat aber auch dann Wort gehalten. Und darum 2004 war dann die Möglichkeit, 2 Jahre nach meiner Ausmusterung den Lokkommandogrundkurs zu machen. Und das ist dann der Moment, wo sich unsere Wege treffen,
okay,
in Oka beim Auswahlverfahren. Ja.
Da habe ich dich noch gar nicht so wahrgenommen, weil ich war ja, bin ja direkt vom EF dann zum Lokkommandogrundkurs gegangen und du kannst dich, glaube ich, noch gut erinnern, ich war viel überfordert eigentlich mit der Situation. Also naja, ich war junger, frischer Soldat und wahrscheinlich
auch. Es ist natürlich ein Unterschied, wenn man eine gewisse Erfahrung hat und die internen Regeln und Rahmenbedingungen des Militärs kennt und dann hingeht. Ich meine, die Belastung ist die gleiche, aber man kann das schon ein bisschen einschätzen. Wenn du natürlich völlig unbedarft bist, ist das für dich alles ein Wahnsinn. Ja?
Ja.
Wobei ich da sagen muss, ich habe mein Vorbereitungssemester für die Militärakademie zum Teil schlimmer erlebt als den Jakob-Mander-Grundkurs. Ja?
Okay.
Anstrengender war sicher der Kurs, aber psychisch belastender war das VBS, weil ja ich damals eben als junger F habe ich das ja alles nicht einordnen können. Mhm. Ja? Und wir haben einen sehr gestrengen Ausbildungsoffizier gehabt, der dann auch unser Jahreskommandant geworden ist. Der hat uns da schon ziemlich, wie soll man sagen, Gas gegeben.
Mhm.
Heute bin ich aber froh drüber, weil er uns da schon sehr geprägt hat. Damals haben wir das auch noch nicht so richtig einordnen können. Aber jetzt, wenn ich überlege, hat er uns sehr viel Richtiges mitgegeben. Ja.
Also hat auch Sinn gehabt, die
Belastung. Das hat absolut Sinn gehabt, ja. Also auch dieses drillmäßige Verhalten und so weiter, das habe ich erst damals verstanden, warum das so ist.
Mhm.
Weil du einfach in einer Situation nicht erst überlegen darfst, was du jetzt machen musst, sondern das muss eigentlich automatisiert passieren. Vor allem, wenn es so um die unmittelbaren Fertigkeiten des Soldaten geht, also das Bedienen der eigenen Ausrüstung und der Waffe und so weiter und so fort. Ja. Und der hat es eben damals versucht. Das hat sich dann natürlich vorgesetzt beim Jagdkommando-Grundkurs. Aber da war der Grundstock eigentlich gelegt. Ja.
Verstehe.
Darum habe ich mir beim Kurs dann nicht so schwer getan, weil ich gewusst habe, das ist der Hintergrund, warum wir das so machen. Ja.
Okay. Kann mich noch an was sehr Besonderes oder Spezielles erinnern bei dir? Du hast ja schon das silberne Sprungabzeichen damals gehabt. Du hast du warst schon ein manueller Fallschirmspringer, ne?
Zum genau,
Zeitpunkt
richtig
des Kurses.
Also
ja. Und da gab es ja außerhalb, sagen wir, vom Jägerbataillon 25 und vom Jagdkommando nicht so viele, oder?
Nein, da gab es nicht so viele. Das habe ich mit einem zweiten geschafft, der sich auch für das Militärfallschirmspringen interessiert hat. Wir sind auf der Millag damals zu dem Heeressportverein gegangen und haben zivil die Ausbildung gemacht.
Mhm.
Und da gab es die Möglichkeit, dass man quasi auch, wenn man diese zivile Ausbildung hat, die militärische angerechnet bekommen kann, wenn man eine gewisse Anzahl von Sprüngen oder einen Teil der Ausbildung nachholt.
Mhm.
Und das haben wir begonnen. Die Militärfallschirmspringausbildung passiert beim Jagdkommando.
Mhm.
Jetzt waren wir quasi öfters dort. Die haben nicht so recht gewusst, wie es mit uns jetzt umgehen sollen und haben uns das also auch nicht einfach gemacht. Ja.
Mhm.
Also wir haben dann...
War das während der... Das war nach der Millag oder
das während? Das war während der Millag.
Während
also,
der Millag,
da gab es ein Wahlsportfach, in meinem Fall war das Schwimmen und das Fallschirmspringen.
Mhm.
Und da sind wir quasi zu diesen Zeiten immer rübergegangen aufs Flugfeld und haben halt dort gewartet, sind herumgelungert, mehr oder weniger, und haben halt immer geschaut, dass wir irgendwann einen Sprung bekommen, faktisch, damit wir unsere militärischen Sprünge zusammenbekommen.
Ja.
Ja. Und man hat uns das nicht einfach gemacht. Also die letzten Sprünge waren schon ziemlich mutig, ja. Wo wir dann gesagt haben, so, wir springen jetzt, weil sonst geht sich das alles nicht aus hinterher
vorn.
Und das hat dann auch geklappt und dann waren wir eben zu zweit und haben diese silberne Schwinge bekommen, auf die wir sehr stolz waren.
Ne? Ja, das glaube ich, ja, genau, das kann ich mir jetzt noch erinnern. Du hast mir jetzt vorher auch noch was jetzt gesagt. Ich habe dich immer eigentlich als sehr strukturierten, disziplinierten Menschen erlebt. Und ich glaube, wenn man jetzt so, wie oft man die jetzt, sage ich mal, im Fernsehen sieht oder in anderen Medien auftreten, du musst ja eigentlich ein sehr strukturierter Mensch sein, weil du musst das ja alles irgendwie reinpacken. Und mich würde interessieren, diese Disziplin und diese Strukturiertheit. Du hast gesagt, du warst auf der HTL, hast jetzt angefangen und das erste Jahr war noch schwierig. Kam das dann irgendwie da schon in dieser Zeit oder hat sich das über mehrere Jahre entwickelt oder kann man das an was festmachen?
Also prägend waren sicher, wie gesagt, diese Einsätze quasi faktisch als Feralpraktikant, weil ich einfach dann wirklich gesehen habe, was schwere Arbeit bedeutet und was also viele hier leisten. Ja.
Mhm.
Drum also habe ich immer ein freundliches Wort, wenn ich quasi jetzt auf solche Personen oder Ähnliches treffe, weil ich einfach weiß, was die leisten jeden Tag. Ja.
Mhm.
Und viele wollen das ja nicht tun, weil heutzutage sucht man sich natürlich eher was Bequemeres. Also das war sicher schon prägend. Ja. Und sicher natürlich durch die Familie, die hat immer drauf geschaut hat, aber das ist ja typisch für meine Generation, dass ich grundsätzlich weiß, was ich tue und auch meinen Teilbeitrag leiste. Ja. So, das nächste, was interessant ist, glaube ich, warum ich so strukturiert bin, ist natürlich die HTL. Das wird man nicht unterschätzen. Mhm. Ich kann heute zum Beispiel noch gut Skizzen zeichnen. Das habe ich da gelernt, faktisch, mhm, in der technischen Ausbildung. Aber auch zum Beispiel ein Projekt zu bearbeiten, sich zu überlegen, wie man das strukturiert, Phasen einzufügen und so weiter, das habe ich sicher in der Schule gelernt damals schon. Ja. Mhm. Und die HTL hat ja bis heute eine sehr gute Ausbildung. Mhm. Ja. Aber das hat man sicher einen Grundstück mitgegeben und das Ganze ist dann natürlich noch geschärft worden durch die militärische Ausbildung. Jetzt natürlich mit dem Schwergewicht quasi auf, also erkenne deinen eigenen Körper im Sinne von, wo sind deine Grenzen, wo kannst du weiter drüber hinausgehen, aber natürlich auch alle anderen Dinge, die dazugehören, dass du eine gute Führungskraft wirst. Und da ist es natürlich so, dass du faktisch auch in der Lage sein musst, strukturiert Dinge zu bearbeiten und also dir einen Plan zu überlegen, wie du das machst im Wesentlichen. Ja, zusätzlich zu der hohen Verantwortung, die du ja hast, quasi weil ja deine Untergebenen sich auf das verlassen müssen, was du mit ihnen dann tust, ja, dass das passt.
Mhm. Du lieferst mir jetzt eh gleich die nächste Vorlage. Du hast den Grundkurs gemacht und hast mir jetzt gerade eigentlich erzählt, das war jetzt verhältnismäßig zum Militär, zum Vorbereitungssemester war es einfacher, weil du schon ein erfahrener Soldat warst, ja, und eine gewisse...
Sagen wir so, anstrengend war es natürlich, ja, die Anstrengung war größer, wesentlich größer, aber psychisch war es einfach ein bisschen nachvollziehbarer, ja, wobei ich mich noch erinnern kann, einer unserer Kurskameraden, der ja auch Offizier war, wenn du dich erinnern kannst, wir haben ja uns am Beginn so quasi gegenseitig zugenickt und gesagt, naja, also quasi den Dienstplan, Rahmen und so weiter kennen, wird es das wohl gewesen sein. Mhm. Naja, dem war nicht so, ne? Also man hat dann...
zu welchem Zeitpunkt war das?
Am Beginn. Das heißt, man hat uns dann... Also wir haben gehabt, wir sind da die alten Hasen, obwohl wir ja jung waren. Aber dann haben wir gesehen, dass das natürlich, dass unsere Erfahrung nur zu einem gewissen Bereich anwendbar ist. Weil die haben uns natürlich dann weit über das hinaus, wie du weißt,
belastet. Ja. Du meinst es ja speziell jetzt die ersten 4 Wochen des Kurses, also die,
genau,
wo,
richtig,
wo du, du und
also beim
der andere Offizierskamerad sich gedacht hat,
okay, ja, das können wir jetzt so ungefähr einschätzen. Also da, so
nach dem Auswahlverfahren habe ich gedacht, das können wir ungefähr einschätzen und dann kann man die
richtig,
die
und dann kann man aber dann der Kurs eigentlich faktisch erst, ne? Und dann ging es richtig los. Ja. Aber wir haben, Gott hab ihn selig, wir hatten einen super Zugskommandant, wie du weißt.
Ja.
Voll. Der Erwin, leider schon verstorben, der hat es wirklich toll gemacht, ruhig überlegt, ohne Schreien. Also das war eigentlich, der war vorbildhaft aus meiner Sicht. Von dem habe ich auch sehr viel mitgenommen, muss ich sagen, ja, in der Ausbildung. Ja.
Ich habe das schon in einem vorigen Podcast auch erwähnt. Also das, der Erwin ist mir sehr in Erinnerung geblieben. Ja. Also auch vom Prägen absolutes Vorbild und eben prägt mich jetzt auch vielleicht manchmal ein bisschen im Negativen, dass ich mir sehr wohl auch manchmal bei anderen Leuten denke, sag's einmal selber erst vor. Also wo ich mir das auch denke, dieses Führen durch Vorbild, das hat sich da schon sehr festgesetzt, dass ich das auch brauche, um jemanden, ich muss ihm das abnehmen eigentlich,
auf so einer gewissen Grad. Absolut, ja. Und das sehe ich auch so, ja. Übrigens war ja nicht nur der Einzige, da gab es also viele Ausbilder, die
absolut,
genau das so vorgelebt haben.
Gerade, ich sage mal, das mit das einsatzmäßig Führen in der Ausbildung, dass diese auch mitgetarnt haben und die ganzen Belastungen auch mitgemacht haben.
Ja, und das ja nicht das zum wiederholten Mal.
Das zum wiederholten Mal, ja. Also als Ausbildner denke ich mal, wenn du das mehrere Kurse hast, das kostet wahrscheinlich auch ein paar Lebensjahre an.
Das hier geht in die Knochen, ja.
Ja, ja. Und schärftes Katana bist dann.
Richtig, ja.
Genau. Du hast ja, bist ja nicht unmittelbar dann zum Jagdkommando zurückgegangen, aber dann später doch und warst dann Offizier und in einer kommandierenden Funktion beim Jagdkommando. Hast du dann gleich mal am Anfang auch, warst du Kursleiter auch irgendwann einmal? Oder,
also ich habe, wie gesagt, die Militärakademie gemacht und bin dann quasi ausgemustert nach Salzburg als Aufklärer in das damalige Aufklärungsbataillon 2. Da waren also mechanisierte Aufklärer beheimatet. Faktisch war das Bataillon ein Jagdpanzerbataillon, die hatten damals den Kürassier. Und da war ich quasi Zugskommandant und dann Ausbildungsoffizier faktisch in dem Bataillon für 2 Jahre, bis ich dann eben den Jagdkommando Grundkurs gemacht habe und gefragt worden bin, ob ich quasi zum Jagdkommando gehen möchte, was ich natürlich nicht abgelehnt habe. Unter anderem natürlich auch, weil ich aus der Gegend kam, bis ich dann zu Hause war. Und ich bin dann zum Jagdkommando und früher war das so, dass das Jagdkommando noch eine andere Gliederung hatte als heute. Da gab es quasi jetzt ganz vereinfacht dargestellt so die Ausbildungskompanie und die Einsatzkompanie. Mhm. Und ich bin dann in der Ausbildungskompanie Ausbildungsoffizier geworden und Stellvertreter und habe dann quasi, ich glaube, 2 oder 3 Kurse mitbetreut als Ausbildungsoffizier faktisch. Und dann ist mit der neuen Gliederung ja das umgestellt worden. Und ich war dann in der zweiten Taskgruppe der erste Kampfelementskommandant und habe das dann jahrelang gemacht. Ja. Das war aus meiner Sicht einer der Höhepunkte meines militärischen Lebens, ja.
Auf das werden wir sicher noch eingehen. Ich würde mich jetzt trotzdem interessieren, den Unterschied, Kursteilnehmer zu sein. Und nimmt man da, wie gesagt, ich glaube, du hast den Kurs mehr mitgekriegt als ich. Also ich war ja als EF-Rekrut und EF-Wachtmeister am Schluss komplett überfordert. Ich habe diese militärische Vorerfahrung nicht gehabt. Kann man natürlich auch heute sagen, wie sinnvoll war das damals. Ja. Trotzdem, du hast den Kurs, glaube ich, sehr gut wahrgenommen, und ich kann mich auch noch gut erinnern, du hast ja auch immer so eine gewisse Funktion gehabt, wenn es jetzt darum gegangen ist, irgendeinen an Wühnmarsch, den wir vorgehabt haben, mit Zusatzgepäck oder mehr, also mit einer Zusatzausrüstung, dass du den dann vor Ort relativ schnell eingeschätzt hast, welche Marsch. Wie schnell müssen wir gehen?
Das ist eben, in der Kassine genau, das ist genau. Eben diese Vorerfahrung, die ich natürlich mitgebracht habe als Offizier. Wobei nicht nur ich, sondern wir haben ja wie gesagt auch einen zweiten Offizier gehabt und wir haben da natürlich informell schon
ein bisschen. Am Anfang war es zu dritt
sogar. Wir haben dann natürlich versucht, da immer ein bisschen Struktur hineinzubringen. Wobei die Ausbilder immer sehr darauf geachtet haben, dass wir uns da jetzt nicht als Offiziere irgendwie besonders hervortun. Ja,
ja das ist auch aufgefallen. Ja.
Genau.
Aber ich glaube, da hat die. Der Erwin dann zur Seite genommen und gesagt,
genau,
die und Zeit, die Distanz.
Also du bist also Kursteilnehmer wie alle anderen. Ja. Das war nie unsere Absicht, uns da hervorzutun.
Nein, das war es auch nicht, das hat man gemerkt.
Genau, ja, aber das war einfach nur aus der Situation heraus, ja. Wenn jetzt beim Marsch du gesehen hast, okay, das bricht jetzt alles irgendwie auseinander, du musst jetzt da quasi hineinfahren, dass wir da wieder Struktur haben. Und so hat sich das ergeben, aber die wollten natürlich, dass jeder gefordert ist. Ja. Mhm. Nicht nur, dass die Offiziere faktisch oder die älteren Unteroffiziere, da gab es ja auch einige sehr gute, dass die quasi immer dann die Führungsrollen übernehmen, sondern die wollten ja, dass so Leute wie du genauso faktisch Führungsaufgaben übernehmen und durchführen, weil ja, es bringt ja nichts, wenn dann auch zwar super gut ausgebildet sind, sondern es müssen ja alle mehr oder weniger faktisch diese Fähigkeiten haben. Ja. So hat sich das ergeben. Ja. Aber das ist eben das, was ich gemeint habe. Da habe ich natürlich, oder haben wir die älteren Unteroffiziere, die älteren Offiziere, dadurch, dass wir schon eine Zeit lang in der Armee waren, natürlich eine gewisse Vorerfahrung gehabt, während ja bei euch quasi, ich habe es ja nicht gewusst, wo hinten und vorne ist jetzt
zwar faktisch. Richtig, ne? Ja.
Aber es trotzdem gut gemacht haben. Ne?
Ja, es haben wir, so viele waren wir am Schluss dann auch nicht mehr. Ne?
Also, nein, wir waren ja ganz wenig.
13, 14 Leute?
Also mit
oder 15, mit, also mit den, die da noch ex vom
Vorkurs. Also ich glaube, vom Original waren wir, glaube ich, 10 oder 11.
Ja.
Und von den letzten Kursen, die Nachholer, waren 2, 3 oder was dabei.
Ja. Ja. Ja, viel waren wir nicht.
Ne? Viel waren wir nicht, ja.
ja.
Aber vielleicht, ich glaube, da stimmst du zu, war eine prägende Erfahrung.
Ja, also unglaublich.
Es ist immer schwierig, jemand zu erzählen, wie das dort war, wenn man so etwas nicht selbst erlebt hat, das schwer nachvollziehen kann. Mhm. Aber es gab also, wie gesagt, verschiedene Elemente in meinem Leben, die haben mich sehr geprägt. Ja. Mhm. Das eine war eben diese Arbeit damals als Praktikant. Mhm. Das zweite war sicher auch die HTL-Zeit. Zu dieser Zeit auch sehr zeitintensiv war. Wir haben also oft bis am Abend gehabt in der Schule, auch am Samstag noch Unterricht. Aber da habe ich also gelernt, Struktur in mein Leben zu bringen, faktisch. Da hatte ich gute Lehrer immer, mit denen ich mich heute noch treffe, oft zu allen heiligen Zeiten. Dann natürlich die Offiziersausbildung, das VBS, dem vorangestellt. Und dann quasi der Jakob-Grundkurs. Und ich glaube, ich war dann als Oberleutnant, war ich fertig, 2004. Muss sagen, war dann ein sehr, also ich glaube, wir waren alle sehr gut ausgebildete Soldaten. Wenn einer Schnitt gemacht hätte, wären wir praktisch in den Einsatz gegangen. Ja,
ja voll, ja.
Was ja dann auch passiert ist in letzter Konsequenz. Ja. Nicht als Kurs gemeinsam, sondern halt jeder in seiner Funktion, die wir hatten. Ja,
ja, also ich bin ja, bevor es eigentlich in den ersten Einsatz gegangen bin, bin ja abgerüstet. Ne? Also ich bin ja dann relativ bald zur Polizei gegangen. Mhm. Also wie dann die großen Aufgaben fürs Jagdkommando gekommen sind, gerade mit einem Einsatz im Tschad, da war ich ja nicht mehr dabei.
Genau. Es war kurz im Raum stehend, wenn du dich erinnern kannst, da gab es 2004 Unruhen im Kosovo.
Genau, richtig. Und das, da haben wir auch gepackt, kann ich mich erinnern. Genau,
da ist unser Kurs faktisch da als zusätzliche Verstärkung verlegt, ist aber dann nicht zustande gekommen.
Genau, es war im Kurs und dann nochmal, ich glaube im Herbst gab es nochmal eine Situation, wie ich dann schon in der Einsatzkompanie damals noch, also noch nicht die Taskgroup-Organisation war. Hat es einmal kurz genommen, haben wir auch gepackt, da hätte es eigentlich auch geheißen, dass wir nochmal runterfliegen. Ja. Ist dann aber auch nicht zustande gekommen. Wie du sagst, dann war die Bereitschaft natürlich da, das auch zu tun. Ja. Okay, und diese Erfahrung nimmt man dann mit. Und wie schätzt man das so ein, wenn man jetzt, sage ich mal, Kurs, nicht Kommandant, oder also wenn man eine ausbildende Funktion im Kurs hat oder wahrscheinlich sogar eine höhere oder den Kurs leitet, wie schätzt man das so ein bisschen ein? Man muss ja da trotzdem schauen, wo sind die Grenzen?
Natürlich.
Gehe ich da nicht drüber?
Als Ausbildungsoffizier in der Ausbildungskompanie habe ich dann die andere Seite quasi im Prinzip erlebt. Also das, was ich versucht habe, vorher einzuschätzen, habe ich dann quasi faktisch selbst angewandt bei den Folgekursen. Und da ist es natürlich so, dass du versuchst gezielt, die Leute an ihre Grenzen heranzuführen. Jeder hat seine individuelle Grenze. Und das Ziel ist ja faktisch bei jedem, das so zu kitzeln, dass er quasi drüber hinweg mehr oder weniger versucht, auch noch weiter zu funktionieren. Ja. Ich war jetzt aber kein unmittelbarer Ausbildner faktisch. Ja. Also ich war jetzt nicht mit.
Ja, du musst ja trotzdem den großen Überblick haben. Also, und ich glaube, man kennt. Es sind ja dann nicht so viele Leute wahrscheinlich.
Richtig, aber du siehst natürlich das, was du selber gemacht hast, siehst du natürlich dann auf der anderen Seite faktisch und kannst es einschätzen und weißt, okay, der ist jetzt gerade kurz davor, dass er jetzt bricht oder auch nicht, oder der hat noch ein bisschen was an Potenzial und so weiter und so fort. Ja. Na, war toll. Aus meiner Sicht waren das auch tolle Kurse, sind super Leute herausgekommen.
In welchen Jahren hast du das geleitet?
Das war 2005 und 2006, glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht, weil von 2006 auf 2007 bin ich dann in Afghanistan gewesen. Mhm. Also ich glaube, ein oder zwei Kurse habe ich da begleitet als Ausbildungsoffizier, ja, so weil ich mich da richtig erinnern kann. Ja. Mhm. Und dann, wie gesagt, haben sie das nach Afghanistan ist das dann umgewandelt worden in diese Taskgroup-Organisation. Und da habe ich dann übernommen das Kampfelement, mit dem wir dann quasi nach Afrika gegangen sind, nach Tschad und nach Zentralafrika. Ja. Mhm.
Gut, jetzt kommen wir vielleicht mal Richtung Einsatz. Ja.
Einsätze, ja. Das ist das nächste prägende Element.
Warst du vor Afghanistan vorher schon?
Ja, ich hatte einen Einsatz auch mit dem Verband am Balkan. Da gibt es ja lange Tradition der Einsätze des Verbandes dort.
Also von deinem vorigen?
Vom Kommando 2005 war der erste Einsatz quasi in dem Bereich. Also ich war 2005 das erste Mal im Einsatz. 2006, 2007 in Afghanistan, 2008, 2009 in Tschad und in Zentralafrika. Mhm. Dazwischen immer wieder mal kurz am Balkan. Und dann in weiterer Folge, aber das war dann schon wieder noch ein Jahr Kommando, waren dann noch Einsätze quasi in Mali und auch im Kosovo noch einmal im Wesentlichen. Aber Afghanistan war sehr prägend. Ja. Das ist auch ganz interessant, weil da hat der damalige Kommandeur gesagt, okay, wir müssen uns jetzt quasi faktisch ein bisschen auch mit den neuen Fähigkeiten auseinandersetzen, die jetzt so
ein Thema sind. Wie seid ihr organisiert darunter?
Man muss unterscheiden zwischen, also auf der einen Seite quasi die Einsätze, die das Jahrkommando organisch selbst durchgeführt hat, in der Gliederung, die es hat, und andere Dinge, wo wir zum Beispiel Leute immer wieder hingeschickt haben, um Erfahrungen zu sammeln oder ähnliches. Ja. Afghanistan war so ein Beispiel. Da hat der damalige Kommandant des Jahrkommandos gesagt, das war so die Zeit, also Post-Irak 2003, Afghanistan, Stabilisierungseinsätze, Hearts and Minds, quasi psychologische Kriegsführung, PsyOps und so weiter, dass das wichtig wäre, da Erfahrungen zu sammeln. Und da hatten wir in Afghanistan so ein PsyOps-Element. Und er hat gesagt, also war interessant, wenn da mal wer runtergehen würde und sich das anschauen würde. Und dann bin ich quasi faktisch als Freiwilliger dann eingeteilt worden und bin dann nach Afghanistan gefahren und war dann quasi im Bereich PsyOps eingesetzt. Mhm. Ja. Das war super interessant, weil PsyOps hat ja im Hintergrund faktisch stehenden Versuch zu ergründen, wie die Menschen denken und ticken, damit man dann die richtigen Maßnahmen oder Handlungen setzen kann, um sie im positiven Sinne zu beeinflussen. Ja. Also PsyOps heißt ja Psychological Operations. Ja. Also quasi übersetzt psychologische Kriegsführung. Das klingt sehr hart, aber in Wirklichkeit geht es darum, zu verstehen, wie denken die Leute, was haben die für Probleme, Herausforderungen und wie kann man ihnen helfen?
Ja. Spannend, ja, das ist sicher.
Genau, und die Einheit, in der ich da gedient habe, die war in Kabul stationiert, war zuständig für PsyOps, also über ganz Afghanistan auf operativer Ebene, aber auch für taktische PsyOps im Großraum Kabul und Umgebung. Und wir haben das natürlich genützt. Also ich habe noch einen zweiten Österreicher mitgehabt, mit dem ich mich sehr gut verstanden habe. Und war der Kommandant über eine Einheit von circa knapp 60 Personen. Mhm. Und haben also auf der einen Seite eben, wie gesagt, operative Selbst gemacht, aber waren also auch immer wieder taktisch draußen unterwegs. Und das war extrem interessant, weil wir da einiges erlebt haben. Also wir sind einmal, also das Fahrzeug von mir ist auf eine Sprengfalle gefahren. Das war ganz spektakulär. Das hast du
mal, aber bitte führ das aus.
Das kann ich dann kurz ausführen. Da waren wir bei so Schuras dabei, also so Ältestenräte. Das war ganz interessant. Dann haben wir natürlich wirklich auch die Möglichkeit gehabt, quasi tief ins Land vorzudringen und also mit den Leuten zu treffen, was ja die meisten nie gesehen haben. Mhm. Die sind ja oft ja nur im Feldlager gesessen und kaum hinausgekommen. Das war die Zeit, wo damals versucht hat, ISAF, das war die International Security Assistance Force, auch hinauszugehen, wo diese ersten Kämpfe im Süden begonnen haben, also in der Provinz Helmand, Kandahar und so weiter. Also extrem interessant. Ja. Aber also ein Beispiel von vielen, ohne da jetzt quasi das in die Länge zu ziehen, das mit der Sprengfalle, das war ganz interessant, weil also es war so, dass faktisch der Großraum Kabul unterteilt war in der Verantwortung von verschiedenen Nationen. Mhm. Also da gab es einen italienischen Sektor, einen französischen und einen türkischen Sektor. Und die Italiener hatten das Problem, dass bevor ich gekommen bin im Sommer 2006 hatten die mehrere Anschläge in dem Verantwortungsbereich, wo sie waren, und hatten mehrere Tote, also durch sogenannte Sprengfallen, Improvised Explosive Devices. Mhm. Und die Italiener haben sich jetzt aus diesem Raum zurückgezogen. Nicht, weil die jetzt feig waren oder sonstiges, sondern einfach, weil die gesagt haben, wir brauchen jetzt einmal ein Lagebild. Was ist da los faktisch, bevor wir einen Soldaten nach dem anderen verlieren?
Also die hatten auch Verluste?
Die hatten Verluste, die hatten also dann mehrere Sprengstoffanschläge auf Fahrzeuge, die dann durch die Explosion sich überschlagen haben, beziehungsweise auch zerstört worden sind, wo so einige gefallen sind. Ja. So, jetzt haben sie die zurückgezogen und dann war klar, sie wollen also wieder in diesen Raum vorstoßen, und zwar noch vor dem Winter, damit nicht quasi die Taliban faktisch diesen Raum bereits mehr oder weniger in Besitz nehmen und aus diesem Raum heraus dann Anschläge zum Beispiel in Kabul durchführen. Ja. Und die italienischen Soldaten, die also da in der Verantwortung der Planung waren, das waren Alpini, ein Alpini-Regiment, also Teil eines Alpini-Regiments waren dort im Einsatz. Und wir sind quasi faktisch als taktisches Cyber-Team dem zugeteilt worden, um sie zu unterstützen. Ja, und da gab es also in der Operationsführung drei Phasen. Die erste Phase war quasi die Vorbereitungsphase. Dann gab es die durchführende Phase und dann die Nachbereitungsphase. Und in der Vorbereitungsphase war es so, dass italienische Spezialkräfte in dieses Tal hineingegangen sind und eben wir, die Spezialkräfte, um aufzuklären und wir quasi, um mit den Leuten zu reden und zu schauen, okay, was haben die für Probleme, wie schaut es jetzt aus mit den Taliban, gibt es da quasi Möglichkeiten, da einen Keil hineinzuschieben und so weiter und so fort. Ja. Und ich bin da ganz frisch gekommen im Herbst, wie das eben gerade in Vorbereitung war. Ja.
Okay.
Und der Vorgesetzte meiner Einheit hat zu dem jungen Oberleutnant Reisner gesagt, ja, und also so nebenbei, wir haben also auch so ein Team zu bilden, das die Italiener unterstützt, dort in diesem Tal, das hat geheißen Musai, ja, passt. Und ich habe also die erste Befehlsausgabe mit meinen Leuten, wo halt die Aufträge verteilt worden sind.
Hast du da schon vorher gewusst, dass dieses Problem existiert?
Nein, habe ich nicht gewusst, okay. Sehr geärgert. Oder? Und ich habe also meine erste Besprechung, Befehlsausgabe, und sage zu den Leuten, nachdem also die ganzen Aufträge durchgegangen, ja, und nur so nebenbei, wir müssen so ein Team bilden, das da in dieses Tal hineinfährt. Ja. Mhm. Wer meldet sich freiwillig? Passt, na, keiner zeigt auf, nur denken wir, aha, komisch. Sag jetzt nichts drauf und hab dann nach der Besprechung gesagt, ja, wieso hat er jetzt keine Aufträge? Und haben die gesagt, naja, das wissen sie nicht. Da waren jetzt diese Anschläge, die Italiener haben dort 5 Leute verloren. Ja. Wahnsinn, ja. Aber dachte, na, servus, okay, na, was mache ich jetzt? Ja? Mhm. Und damals war ich junger Oberleutnant faktisch, ja, und natürlich Feuer und Flammen hin und her. Und ich habe gesagt, okay, na gut, dann machen wir Folgendes. Bei der nächsten Besprechung sage ich, ich fahre als Kommandant, wer will mit mir mitfahren? Ja, passt. Dann habe ich dann gemacht, haben sich dann 5 Leute gemeldet, mit mir waren wir dann 6, also so genau wie die Gliederung das auch vorgesehen hat. Und dann haben wir quasi faktisch an dieser Operation teilgenommen. Ja. Und die erste Fahrt in dieses...
Hat es auch gebraucht, dass jetzt vielleicht einer aufzeigt?
Und natürlich, sagt, ja. Also das war auch der Grund, weil die gesehen haben, der Kommandant meldet sich, dann haben sie halt da ein paar andere auch gemeldet. Das war ja eine bunt gemischte Einheit, da war ein belgischer Parakommando war dabei, ein portugiesischer Fallschirmjäger, ein amerikanischer U-Boot-Offizier, der wirklich, okay. Also ganz, ganz witzige Partie eigentlich, 2 polnische Offiziere, aber super Leute im Wesentlichen. Na gut, und wir, und der eine Österreicher war auch noch dabei, ja. Gut. Und wir sind also die Ersten gewesen, die wieder in dieses Tal hineingefahren haben, ja. Und ich habe also bekommen ein Team italienischer Spezialkräfte zur Unterstützung, mit 2 Iveco, das sind so mehr oder weniger gepanzerte Fahrzeuge. mit einem Überschwermaschinengewehr drauf und meine zwei gepanzerten Toyota, wo wir sechs drinnen gesessen sind. Und zu viert sind wir also in dieses Tal hineingefahren und dieses Tal konntest du quasi nur über eine Straße erreichen und über eine Straße verlassen. Genau auch die Abschnitte, wo diese Anschläge auf die Italiener waren. Ne? Na passt, na gut. Wir fahren da hinein in das Tal. Und an der schmalsten Stelle faktisch, also links und rechts waren nur ein paar hundert Meter Acker und dann waren die Berge, rennt quasi ein Afghane plötzlich auf die Straße vor das erste Fahrzeug und deutet mit der Hand, wir sollen stehen bleiben. Ja. Passt, das erste Fahrzeug bleibt stehen. Ich habe eigentlich einen Fehler gemacht, bin dann auf das Fahrzeug aufgefahren und bin auch stehen geblieben, ausgestiegen mit meinem Übersetzer und gehe dann quasi vor zu dem Italiener, der oben quasi hinter dem ÖSMG steht, vermummt und runterschaut und der deutet mir quasi da vorne, steht der uns da quasi aufgehalten hat. Und ich gehe dahin zu einem Afghanen und frage meinen Übersetzer, was ist da los? Und der sagt, also der sagt auf Afghanisch oder deutet, wir sollen also mitkommen und geht zum italienischen Fahrzeug und zwar zur Hinterachse und deutet neben dem Auto runter. Also neben der Straße quasi in den dortigen Graben und ich schaue runter und in dem Moment schläft mir quasi faktisch das Herz ein, mehr oder weniger, weil ich sehe, wie zwei, also so ein Kanal, wie zwei so orange Kabel, die das Wasser freigewaschen hat, quasi heraufkommen und dann wieder in der Erde verschwinden. Ja. Also dieser klare Indikator für eine Sprengfalle. So, jetzt kommt dieses drillmäßige Verhalten dazu. Ne? Ich schaue runter, sehe das, der Italiener, der von oben runtergeschaut hat und uns gefolgt ist mit seinem Blick, sieht das auch. Ich schaue er schaut mir, beide Riesenaugen, ja, so ungefähr, okay, jetzt wird irgendwo einer draufdrucken und dann wird es uns reißen. War aber nicht der Fall. Und dann haben wir eben drillmäßig das getan, was man gelernt hat. Also Informationen an alle, dann quasi absitzen von den Fahrzeugen, diese 525-Checks, also du schaust also, ob dann jetzt irgendwo im Nahbereich noch andere Sprengfallen sind, Abstand gewinnen, sichern, dann Entminungsdienst, also IoT quasi im Militär genannt, holen, die das dann anschauen und so weiter und so fort. Das haben wir dann gemacht, hat alles super funktioniert. Ja. Und durch dieses Handeln hatten wir auch wieder die Ruhe sofort zurück. Okay? Es gibt dann zwei interessante Aspekte dieses Ereignisses. Erstens, wir haben in der Zeit, bis IoT gekommen ist, mit dem Afghanen geredet und haben gesagt, wieso hat er uns das jetzt gesagt? Und er hat gesagt, also er mag uns alle überhaupt nicht, wir sind alle Ungläubige. Aber die Felder links und rechts der Straße gehören ihm und werden durch ihn quasi mehr oder weniger beackert. Und morgen ist Markt in Kabul und er muss dort mit seinem Esel und seinem Karren hinfahren. Und er kann nur auf dieser Straße fahren und er hat gestern am Abend gesehen, wie die Taliban praktisch diese Sprengfalle scharf gemacht haben und hat sich gedacht, na gut, dann setzt er sich heute hin und wartet auf die erste Patrouille, die zufälligerweise wir waren, also das war ein Zufall, dass wir da gekommen sind, um denen zu sagen, also Achtung, da ist es, kannst du das bitte entschärfen, damit er da mit seinem Esel da drüber fahren kann. Ja.
Also, wie schnell geht sowas? Also wie schnell, du hast einen Übersetzer dabei, dass du vermittelt kriegst, um was es da geht,
naja,
checkt man das im ersten Moment?
Nein, natürlich nicht, weil den Übersetzer haben wir gefragt, was ist da los und der hat da herumgefuchtelt und was gesagt, dann hat der Übersetzer, der will uns was zeigen und dann sind wir halt zum Auto, zum Hinterachse gegangen und da hat er uns das gezeigt.
Aber dann auch das zu vermitteln, ich mag euch eigentlich eh nicht, aber ich muss morgen was am Markt verkaufen.
Der hat das also ganz neutral und offen erzählt faktisch. So, das war die eine interessante Geschichte. Die zweite interessante Geschichte ist...
Es ist dann entschärft worden und...
Warum hat es nicht umgesetzt? Das ist ja das Interessante. Also das erste Auto hat, also das war eine sogenannte Victim-Operated IED, also quasi eine Sprengfalle, die durch Auslösung des Opfers faktisch aktiviert wird. Und das war im Prinzip so, dass die in der Straße eingegraben hatten zwei Sägeblätter, die waren getrennt durch zwei Holzstücke und durch die Belastung des Autos, also durch den Reifen, durch das Rad, hätte sich der Kontakt geschlossen. Das war auch der Fall. Ja, das heißt, das erste Auto ist drüber gefahren mit der Vorderachse und hätte quasi, die Zündung hätte dann hinter der Hinterachse erfolgt, weil genau darunter war dieser Kanaldurchlauf. Ja. So, warum hat das jetzt aber nicht hingehaut? Ja, und das hat uns dann IoT gesagt, weil die Taliban waren dafür bekannt, dass sie diese Sprengfallen quasi faktisch Monate vorher zum Teil eingegraben haben, damit sie das in der Natur dann durch den Regen und Schnee und so weiter faktisch anpasst. Ja, damit siehst du diese Grabungsarbeiten nicht. Ja. Und sie haben also faktisch aber eine Zündstelle abseits hergerichtet, wo sie dann, wenn sie es aktiviert haben, eine Autobatterie zum Beispiel genommen haben, die haben es dann dort quasi angeschlossen und dann wieder vergraben, aber in einer gewissen Distanz. Das heißt, du hast also nicht gesehen, dass das dann verknüpft ist mit dieser Sprengfalle. Ja. So, und der Punkt war, dass das Auto eigentlich die IED ausgelöst hat, aber es hat nicht gezündet, weil das Kabel, über das quasi die Zündung erfolgen hätte sollen, die Distanz zur Autobatterie war so groß und die Spannung der Autobatterie so gering, dass sie den Kabelwiderstand nicht überwinden konnte. Ja. Und deswegen hat es jetzt funktioniert.
Also nur Glück.
Also das erste Auto von mir, das waren zwei chinesische 120mm Raketen, die da unten drinnen waren. Mhm. Und ein Haufen Mörsergranaten. Den ersten Iveco hätte es ziemlich sicher überschlagen. Wahrscheinlich war der Bordschütze erdrückt worden oder gestorben oder ähnliches. Und uns hätte es wahrscheinlich auf die Seite geschoben, ja, mehr oder weniger, oder vielleicht umgehauen oder solches. Ja. Aber ja, wir haben da mit den italienischen Kameraden am Abend
zweiten Geburtstag gefeiert.
Also zumindest die Italiener auf jeden Fall. Ja. Mhm. Und das war also ein Moment, wo du siehst, innerhalb von einer Sekunde schlagt es jetzt um. Aber da ist eben so wichtig diese Ausbildung, ne? Ja. Weil wir haben also keine Panik gehabt, sondern wir haben das gemacht, was wir gelernt haben in diesen Kursen, also diese 525 und so weiter und so fort. Also lange Rede, kurzer Sinn, ein so ein Beispiel für Afghanistan. Ja.
Ja, das ist ja für mich so also ein bisschen ein Kernthema in dem Podcast-Projekt, dieses, du hast jetzt sogar in der Gesellschaft oft reale, aber auch abstrakte Ängste, aber du hast eigentlich in diesen Berufen, kannst du es dir ja nicht leisten, jetzt, du hast eine reale Gefahr, die Furcht ist da, also und innerhalb von kürzester Zeit musst du eine Entscheidung treffen, weil es in dem Fall um dein Leben geht, und diese ganze eingearbeiteten Drills und es geht da dann auch nicht ums eigene Leben, es geht da darum, dass den Kameraden nichts passiert.
Genau, das ist ja ganz ein wichtiger Punkt, Thomas. Ja. Ich habe mir das auch in den späteren Einsätzen auch immer wieder bewusst gemacht. Da gibt es auch ein paar Beispiele, über die wir noch reden können, nämlich auch aus unterschiedlichen Funktionen. Mhm. Also hier quasi einmal unmittelbar Teamkommandant, dann später Elementskommandant und dann eigentlich Stabsoffizier. Mhm. Aber durch diese Kommandantenfunktion hast du, weil du halt, wenn du das ernst nimmst, dich auch in der Verantwortung siehst, deiner Untergebenen, sofort aus meiner Sicht ein Moment, wo du gar nicht jetzt drüber nachdenken kannst, was heißt das jetzt um Gottes Willen für mich in der Sekunde, sondern du denkst an deine Leid. Ja. Also ich glaube, für den Schützen ist es oft viel schwieriger, der vielleicht der dritte Schütze im letzten Glied ist, der dort steht und wartet und sichert und nicht weiß, was passiert, als für den Kommandanten, der versucht jetzt da das zu organisieren und zu schauen, dass er da möglichst unbeschadet herauskommt. Mhm. Ne? Das ist der Hintergrund, ne? Der aus meiner Sicht relevant ist.
Na, dann gehen wir gleich dorthin, wenn du jetzt sagst, andere Beispiele.
Ja, springen wir vielleicht, also wir können dann noch über Tschad und Zentralafrika reden.
Unbedingt, ja. Je nachdem, wie.
Aber machen wir gleich eine ganz andere Sache.
Ja.
Auf der anderen Seite, weil ich vorher gesagt habe, okay, da ist ein unmittelbarer Kommandant von einem Team, von einem kleinen Element, mit unterstellten Teilen, in diesem Fall die italienischen Soldaten, die übrigens sehr professionell und sehr mutig aufgetreten sind. Und jetzt springen wir ganz woanders hin, in das Jahr 2019. Das war also dann schon faktisch, nachdem ich das Jahrkommando eigentlich verlassen hatte, Generalstabsausbildung gemacht habe und so weiter und so fort, und da war ich das erste Mal Kontingenzkommandant. Ja, also das österreichische Bundesheer, wenn es seine Kontingente entsendet, da wird immer einer eingeteilt als Kontingenzkommandant. Die war das damals in Mali. Und da hatte ich neben meiner Kontingenzkommandantenfunktion auch eine Funktion quasi in der Mission. Und in Mali war das damals eine Trainingsmission. Mhm. Das heißt, da gab es also ungefähr 700 Soldaten aus europäischen Ländern, die faktisch versucht haben, den malischen Soldaten eine Grundausbildung ihnen beizubringen, angehen zu lassen. Und damit die quasi in der Lage sind, faktisch für den Schutz der Bevölkerung zu sorgen und so weiter und so fort. Ja. Auf das will ich jetzt gar nicht so im Detail eingehen, aber der Punkt war, ich war in meiner internationalen Funktion J2 faktisch, also Stabsoffizier zuständig für die Sicherheit, für die Feindlage als solche. Mhm. Ja. So, also ganz anders, als das damals in Afghanistan war, wo ich so unmittelbar das Team geführt habe. Ja. Mhm. So, und da hast du natürlich wesentlich mehr Verantwortung, weil du ja faktisch für die Sicherheit gemeinsam mit dem J3, das ist da für die Ausbildung und für die auch Sicherung des Camps und so weiter zuständige Person, wie das verantwortlich bist. Und wir sind da frisch runtergekommen, also ich und der Zweiter, und haben dieses kleine Team übernommen, diese kleine Zelle. Und wie man es halt so macht, man verschafft sich mal quasi einen Überblick, haben wir halt einmal uns angeschaut, die Analysen von den Dingen, die da ging sind. Das Jahrkommando hatte damals auch ein Team unten, das quasi für die Voraufklärung zuständig war, also quasi im Prinzip eine erweiterte Force Protection. Ja. Mhm. Und wir haben uns die Berichte halt angeschaut von unserem Team und von anderen Teams. Und wie gesagt, wir waren ganz frisch unten. Ja. Und nach mehreren Tagen Pull-Session haben wir gesagt, naja, eigentlich, wenn wir das uns so anschauen, also es deutet alles darauf hin, dass möglicherweise in Kürze ein Anschlag bevorsteht auf die Kräfte der Europäischen Union, also auch diese Trainingsmission. Ja.
Auf das Camp selbst oder?
Auf eine der Einrichtungen. Auf es gab also zwei. Es gab das Ausbildungscamp und es gab das Hauptquartier und in diesem konkreten Fall auf das Ausbildungscamp. Ja. So.
Entschuldigung, hast du das so gesehen? Oder
ja, wir gemeinsam. War, also ich war der Kommandant von dieser Zelle, also in dieser JO2-Funktion und die anderen waren halt meine Zuarbeiter, die halt Fachexpertisen hatten in verschiedenen Bereichen. Aber es ging also vor allem um die Analyse der Daten, die wir hatten, um verschiedene Gespräche, die wir geführt haben. Und das hat also einiges eingedeutet, dass das passiert. Jetzt muss man wissen, in so Missionen kommt es immer wieder vor, dass also quasi Anschlagsdrohungen im Raum stehen. Und es ist sehr, sehr schwierig einzuschätzen, ist das jetzt real oder nicht. Ja, das ist ja quasi das Golden Nugget, auf deren Suche man ist. So. Und noch dazu kommt, dass ja die Frischen immer dazu neigen, jetzt sofort den Teufel an den Mann zu wallen. Und jeder sagt, ja, jetzt pass auf einmal, jetzt finde ich mal da in der Mission ein und so weiter und so fort. So, okay, na, so eine Situation war. Ja. So, mein Vorgesetzter war ein deutscher Brigadegeneral, super Mann. Und wir haben also das quasi festgestellt und ich habe gesagt, also wir haben gesagt, na, was tun wir jetzt damit? Ne? Und ich habe gesagt, naja, wir müssen das vortragen, ne? Weil wir alle haben da jetzt ein paar Nächte über dem gebrütet, kommen zu demselben Ergebnis, also müssen wir das faktisch auch melden. Ne? Na passt, ich gehe zu einem Kommandeur, zu einem deutschen General und sage ihm das. Der sagt, boom, Herr Reisner, das ist aber schon wieder Geschichte. Also wissen Sie, wenn das so ist, wie Sie sagen, dann müssen wir in Brüssel anrufen und die informieren, dann müssen wir das und das tun. Sag ich, ja, Herr General, es tut mir leid, aber es ist so, wir sind zu diesem Ergebnis gekommen. Ja. Und der war aber super fair, der hat gesagt, Herr Reisner, Sie haben das wirklich super vorgestellt und dargestellt, ich glaube Ihnen das. Tun Sie so, was notwendig ist und veranlassen Sie in Absprache mit dem Zuständigen für die Force Protection die notwendigen Maßnahmen. Ja. So, und jetzt kommt die eure Geschichte. Ja. Und dann haben wir noch in derselben Nacht als Notmaßnahme, weil wir ja jetzt aus dem Stand kaum in der Lage waren, jetzt schon was zu tun, haben wir vor das Haupttor des Trainingscamps haben wir einen Betonpflock hingestellt. Einfach damit, wenn das Fahrzeug reinfährt, das war damals überhaupt nicht gut gesichert, was auch jedem aufgefallen ist, aber es war halt wenig Betroffenheit da, um das zu ändern, damit also ein möglicher Attentäter nicht mit dem Auto sofort quasi durch das Camptor fahren kann.
Hat es die Analyse ergeben, dass das so eine Art Anschlag sein
wird? Naja, es war klar, also aufgrund der Patterns, der Anschläge der letzten Monate, dass es üblicherweise selbst mal Attentäter mit Sprengstoff beladenen Fahrzeugen bis zu 800.000 Kilogramm sich quasi bei den Camp-Eingangs hineinsprengen. Ja. Und viele Nationen, Franzosen und so weiter, haben auch auf das sich gut vorbereitet, aber die Trainingsmission hat gesagt, naja, wir sind ja in der Tiefe des Landes, da wird das nicht schon so heiß sein, wir müssen ja Hearts and Minds und so weiter und so fort. Ja. So, okay. Also ist dieser Betonpflock dort hingestellt worden. Und wir haben also nicht gewusst, ja, es waren die Indizien da, es wird diesen Anschlag geben, aber wir haben nicht gewusst, dass der jetzt quasi so zeitnah passiert, sondern es war zu erwarten, dass das in den nächsten Tagen einmal passiert, ja. So, und dann in derselben Nacht kommen dann zwei mit Sprengstoff beladene Fahrzeugen ausgestattete Attentäter, jeweils 800 Kilogramm, und versuchen sie wirklich dort an diese Stelle hineinzusprengen. Und weil die vermutlich nicht noch einmal unmittelbar vorher auch eine Voraufklärung durchgeführt haben, haben die nicht gewusst, dass dieser Betonpflock dort steht. Und das erste Auto fährt um die Kurven und fährt mit voller Wucht in diesen Betonpflock hinein. Und die Zünd- und die Sprengladung haben sich getrennt voneinander. Okay. Das heißt, wie der Attentäter dann draufgedrückt hat, hat nur die Zündladung umgesetzt, aber nicht die 800 Kilogramm Hauptladung. Ja. Und die Force Protection, das waren Spanier und Tschechen, haben sofort das Feuer eröffnet. Ja. So, dann kam das zweite Fahrzeug, sah, dass das erste Fahrzeug nicht umgesetzt hat, ist also vorbeigefahren und hat dann rückwärts hineingeschoben und der Beschuss quasi faktisch hat sich neben das andere Auto hingestellt und hat dann gezündet. Und das hat dann umgesetzt und hat dann einen riesen Krater gesprengt und das Tor weggesprengt faktisch. Ja. Nur die Idee wäre eigentlich gewesen, das erste Auto sprengt eine Bresche, das zweite fährt hinein, sprengt sich im Camp in die Luft, ja, und dann haben sie noch ein paar Leute absitzen lassen, die wären dann noch hineingelaufen und hätten dann noch zusätzlich leider geschossen. Ja. So, aber durch dieses frühzeitige Erkennen haben wir das verhindert. Ja.
Ist jemand zu Schaden gekommen?
Leichte Verletzungen. Ja.
Hat die zweite Ladung dann auch noch umgesetzt?
Die zweite Ladung hat eben, wie gesagt, umgesetzt, aber es war die Distanz zum ersten Auto zu groß. Das heißt, sie haben also nicht beide gezündet, aber die 800 Kilo des zweiten Autos haben trotzdem gereicht, um das Tor dort faktisch wegzusprengen. Ja, klar, ja. Es ist aber Gott sei Dank keiner gefallen, weil der eine Soldat, der Spanische, hat sich in das Fahrzeug, wo er herausgesichert hat, hineinfallen lassen. Da stand ein Fahrzeug dort zur Sicherung dieses Camp-Eingangs. Ja. Und der zweite ist quasi weggeschleudert worden. Ja. Okay. Und im Camp selber gab es dann leichte Verletzungen durch Glassplitter und so weiter und so fort. Ja. So, Wenn das jetzt aber funktioniert hätte, hätte das erste Auto quasi den Zutritt gesprengt, das zweite Auto wäre hineingefahren, wäre sogar, also die Österreicher waren relativ nah beim Eingang, wäre hätte sie wahrscheinlich sogar bei denen dort in die Luft gesprengt, faktisch, also da hätte man sicher Tote gehabt. Und die, was noch hineingelaufen wären, hätten wahrscheinlich alle Leute umgebracht. Ja. So, na gut, da waren wir natürlich die Helden, ne? Ja. Weil der Kommandant hat gesagt, naja, Mai, ja, zwei, wir haben das gewusst und tralala hin und her.
Wahnsinn.
Aber, also, da siehst du, wie diese dünne rote Linie faktisch, ja, und wie hoch die Verantwortung ist. Ja. Absolut, du darfst also nicht sagen, naja, wer weiß, ob da was passiert. Ja, das, okay, wir übertreiben das sicher. Ja. Hätte man ja auch machen können. Es hätte niemand was gesagt. Also jeder hat gesagt, ja, passt.
Dann eher so der, eher so. Wie du sagst, der aber, Frische will jetzt da sich besonders profilieren genau. Und jetzt
gibt es einen Betonflock. Aber so war der Fall. Ja. Und da bin ich dann, auf das bin ich sehr stolz, auch das, was dem man kriegt natürlich im Laufe der Karriere, kriegst du also Auszeichnungen und so weiter und so, meistens aus der Routine heraus. Dann halt der Highlight ist vielleicht der Auslandseinsatz, der dann mit einem Orden ausgezeichnet wird. Aber da habe ich wirklich zwei Orden bekommen, auf die ich sehr stolz bin. Die Franzosen haben mir einen Orden verliehen, den bekommst du nur, wenn du über 10 Jahre in der französischen Armee dienst oder als Ausländer was Besonderes gemacht hast zur Sicherheit der französischen Streitkräfte. Das war der eine. Mhm. Und das zweite war von den Tschechen, die dort die Force Protection hatten, weil eben faktisch sie rechtzeitig die Maßnahmen setzen konnten, damit nicht mehr passiert ist im Wesentlichen. Ja. Auf das bin ich heute noch stolz. Ja. Und ja, da sieht man, das ist der kleine Unterschied. Ne. Da war er jetzt zwar nicht unmittelbar im Gefecht beteiligt, oder war jetzt dabei, aber durch unsere Maßnahmen haben wir da wirklich Menschenleben gerettet, faktisch. Ne. Also jetzt von der eigenen Force. Ja. Ja, das ist jetzt wieder die ganz andere Ende der Fahnenstange.
Ja, aber eben, also wir reden jetzt ja mehr von deinen Funktionen als Kommandant, sowohl in Afghanistan als auch jetzt in Mali. Eben, da haben wir ja schon gesagt, also diese Verantwortung, die man für andere Menschen hat, das ist eine Last, die dann permanent da ist in so einem
Einsatz. Ich sehe das nicht als Last.
Nein, als Last, als eine Herausforderung.
Also es ist ein absolutes Privileg Menschen führen zu dürfen. Und wenn du ein positiver Mensch bist und das auch so vorlebst, dann kannst du da extrem viel mitnehmen und herausnehmen. Mhm. Und was ich halt auch gelernt habe zum Beispiel ist, jeder Mensch kann irgendwas gut, weil es sein Hobby ist oder ähnliches. Manche Dinge kann er vielleicht nicht. Und die Kunst als Kommandant ist es immer herauszufinden, was kann der besonders gut und wie kannst du das nützen zum Wohle aller. Ja, das ist das Tolle daran. Ja.
Also du schaust da oft auch
mehr
nach Möglichkeit.
Also, je älter ich werde, desto mehr mache ich das. Und also wenn ich in diesen kleinen Führungsaufgaben dann gefordert bin oder größeren, war meine Erfahrung bis jetzt immer, dass das am besten funktioniert. Das ist natürlich im täglichen Dienstbetrieb zum Teil nicht so einfach, weil natürlich aufgrund der Struktur und der Orgpläne die Leute dort sind, wo sie sind. Aber da ist zum Beispiel der Auslandseinsatz super, weil da kann man das genauso auch tatsächlich umsetzen in vielen Bereichen. Ja.
Wie man in so einem Auslandseinsatz, ich meine, man ist ja dann mehrere Monate dort, man will ja, glaube ich, auch auskommen mit den Leuten. Ne? Man will ja dort auch vielleicht, es gibt ja dann auch Freizeitblöcke und wie ist es eigentlich, wenn so eine große Masse an unterschiedlichen Nationen, unterschiedlichen Kulturen zusammenkommen?
Ja, also das ist natürlich ein Thema und zwar aus zweierlei Hinsicht. Erstens natürlich in der Region, wo du bist, mit den besonderen kulturellen Gegebenheiten natürlich die Bevölkerung oder auch vielleicht das Militär dieses Landes, das ist das eine, wo du ja schon das Problem der sprachlichen Barriere oft hast. Ja. Und das andere sind natürlich die Streitkräfte, die von keine Ahnung, der Europäischen Union, der NATO oder wie auch immer entsandt werden, die natürlich auch multinational sind, mit denen du dann zusammenarbeitest. Ja. Und da gibt es natürlich unterschiedlichste Erfahrungswerte, aber grundsätzlich ist es so, dass die meisten schon davon beseelt sind, auch was Positives einzubringen. Ob das immer gelingt, sei dahingestellt. Ja. Jetzt hat sich die sicherheitspolitische Lage ja sowieso grundsätzlich verändert. Das ist die Frage, ob diese Expeditionary Missionen, wie wir es früher hatten, noch existieren. Aber ich habe also da unterschiedliche Erfahrungen gemacht. Aber grundsätzlich kann man also nicht jetzt immer quasi das Klischee bedienen, indem man quasi über die eine oder andere Nation was sagt, so wie man es über uns auch sagen würde, sondern man muss das wirklich sehr individuell ansehen. Ja. Vielleicht an dieser Stelle, weil es gut passt, weil ich vorher gesagt habe, Bevölkerung, Geschichte auch aus den Einsätzen in Tschad und in Zentralafrika.
Unbedingt.
Weil jetzt haben wir ja geredet faktisch über also die eigenen Soldaten und den Schutz der eigenen Soldaten. Aber der Grund, warum wir ja dort in diesen Missionen waren, war ja eigentlich, weil wir ja zum Beispiel die Bevölkerung schützen sollten und ähnliches. Und da sticht jetzt zum Beispiel diese Mission in Tschad und Zentralafrika heraus, weil das war von allen Missionen die, die ich am sinnvollsten überhaupt erlebt habe. Ja. Und die war damals sehr umstritten, weil natürlich, wie gesagt, haben in Österreich, na, warum fahren die da hin und ist das überhaupt notwendig und so weiter und so fort. Und damals war der Verband ja eingesetzt in diesem Dreieck zwischen Zentralafrika, Tschad und dem Sudan.
Es war wirklich ein Einsatz, der vom JAG-Kommando...
Genau, richtig, also ein organischer Einsatz als Spezialkräfte faktisch, auch mit anderen Spezialkräften aus Frankreich, Belgien, waren dort Niederländer, wo es also wirklich darum ging, ein Lagebild zu schaffen in diesem Dreiländereck und auch vor allem zu verhindern, dass es zu Übergriffen auf die dortige Bevölkerung kam. Ja. Mhm. Und das ist uns gelungen. Also in dieser Zeit, wo wir da dort waren, haben wir das tatsächlich geschafft, dass im Prinzip diese Übergriffe nachgelassen haben. Übergriffe, was kann man sich da vorstellen? Es ist ja so, dass wir, wenn wir auf die Karte schauen, sehen wir Ländergrenzen. Die sind aber natürlich dort jetzt nicht so erkennbar. Oft zum Teil auch umstritten zwischen den Staaten und mehrere Kilometer auseinanderliegend. Mhm. Und es ist so, dass, das ist auch ganz interessant, egal was man jetzt vom Klimawandel hält, aber in Afrika ist ein Fakt, ich habe das zweimal erlebt, in Abstand von 10 Jahren, die Sahara wandert immer weiter Richtung Süden und die nomadischen Stämme müssen natürlich automatisch mit ihren großen Herden mitwandern, weil sie brauchen ja Futter fürs Vieh und kommen natürlich genau ins Gehege mit den ansässigen afrikanischen Bauern und es kommt zu Konflikten. Und je nachdem, wie die Staatsführung sich darstellt von der Ethnie her, sind es einfach auf der einen Seite Terroristen oder auf der anderen Seite Rebellen faktisch, ja. Und in dem Dreiländereck zwischen Zentralafrika, Tschad und dem Sudan war es so, dass also vor allem die Nomaden mit ihren Herden, weil sie Richtung Süden gezogen sind, länderübergreifend, und die vor allem jungen Burschen haben quasi diese Herden begleitet und haben faktisch ethnische Säuberungen durchgeführt. Das heißt, die haben also im Prinzip versucht, die Bevölkerung, die Ansässige zu vertreiben, in der Absicht, quasi Weideland für ihr Vieh für die nächsten Jahre zu haben. Ja. Mhm. So, und jetzt war es so, Janjaweed hat man übrigens genannt, quasi in dieser Gegend. Ja. Und es war so, dass wir dort hingekommen sind und versucht haben, ein Lagebild einmal zu erstellen, also wo sind die unterwegs, ja, und versucht haben auch die Bevölkerung quasi mehr oder weniger zu schützen durch die Präsenz. Ja. Und das hat extrem gut funktioniert, ja, und da sieht man wirklich, dass Militär einen Unterschied machen kann. Und das war für das Kampfelement, mit dem ich damals unten war, extrem motivierend aus meiner Sicht, weil die gesehen haben, okay, das macht jetzt wirklich Sinn. Das ist jetzt nicht dieses, ich stehe irgendwo unsicher und weiß nicht, was ist da jetzt quasi wirklich mein Auftrag, sondern da hat man wirklich gesehen, das hilft, weil die Leute sind, wir sind also alle, wie wir runtergekommen sind, sind wir gleich alarmiert worden. Während der Grenze hat es also Übergriffe gegeben. Einige Dörfer sind da abgebrannt worden. Da sind wir dann denen entgegengefahren, haben dann diese Dörfer gefunden und sind dann quasi den Tätern eigentlich immer 1-2 Tage hinterhergefahren, bis wir sie dann gestellt haben. Aber auf dem Weg dorthin haben wir quasi die Verletzten versorgt, die Toten gezählt, versucht zu dokumentieren, welche Faustfeuerwaffen sind verwendet worden und so weiter und so fort, haben die Leute versorgt durch einen Arzt, den wir mitgehabt haben. Und das ist extrem positiv von der Bevölkerung angenommen worden. Und die haben dann das letzte bisschen Wasser versucht mit uns zu teilen, ja, aus Dankbarkeit. Und das war für die Leute, also für mich war das extrem beeindruckend. Und wie wir dann den Gegner gestellt haben, das waren dann 15-, 16-jährige Burschen faktisch, die mit diesen Herden mitgezogen haben, hast du auch gesehen, wie schwierig es ist, jetzt einfach wirklich jemanden zu verurteilen, weil einfach aufgrund der Region und der klimatischen Bedingungen faktisch die Situation sich so dargestellt hat im Wesentlichen. Ja. Das ist dann auch die Ernüchterung, die man dann sieht im Wesentlichen. Ja. Aber da war es so, dass eigentlich der Umstand, dass wir hier diese Präsenz haben und dass das Gute auswirkt, so war zumindest mein Eindruck, dass er viele eigentlich sehr positiv beeinflusst und beseelt hat. Wir sind dann oft ins Lager zurückgekommen, so nach 14 Tagen meistens immer.
Also 14 Tage.
14 Tage waren so die Missionen, 10, 14 Tage. Und da waren wir plötzlich mit dieser Lagerroutine konfrontiert, ne? Wo dann die gestritten haben, wer hat jetzt die Woche und so weiter und so fort. Und ja, dann kommen wir daher und dann haben wir gehört, na, wir sind jetzt auch bei der Woche dabei sein. Und die haben aber gar nicht verstanden, was wir da draußen gemacht haben eigentlich. Und da habe ich dann einmal alle zusammengeholt und habe ihnen das versucht zu erklären. Und da haben die alle geschaut und gesagt, okay, puh, na servus. Und haben dann uns wieder super unterstützt, damit wir unsere Aufträge erfüllen konnten. Ja. Aber da war eben das Problem dieser Lagerroutine. Ne? Mhm. Die ja nicht gewusst haben, was wir da tun, sondern halt für die war das halt jeden Tag am Wachturm stehen und dann halt die tägliche Routine, wo man dann aufeinander biegt, bei weitem noch damals 2008, 2009 nicht so durchdigitalisiert wie heute. Ja. Ja, also kaum Empfang, da hast du noch keinen... Da gab es noch ein Telefon, wo du hingehen musstest, dich anmelden, damit du 5 Minuten telefonieren durftest. Ne? Also heute unvorstellbar zum Teil. Aber Das war also auch so ein Ereignis, wo ich einfach wirklich sehr engen Kontakt mit der Bevölkerung hatte. Und da konnte ich viel anwenden von dem, was ich in Afghanistan gelernt habe zum Beispiel. Ne? Mhm. Also dieses Innehalten, das Zuhören, weil durch das, dass wir das gemacht haben, und da war ja auch ein zweiter Offizier dabei, der mit uns den Kurs gemacht hat, mhm. der ja das auch mitgetragen hat in seiner Funktion, haben wir super Erfolge gehabt, im Gegensatz auch zum Teil anderer Spezialkräften. Die haben also oft Schießereien gehabt, oft aufgrund von Missverständnissen. Mhm. Zum Beispiel ist ja so gewesen, dass dort, wenn du auf die große Distanz jemand getroffen hast, war es üblich, dass der Erste, der den anderen erkannt hat, hat geschossen, mhm. um sich aufmerksam zu machen. Ja. Mhm. Und der andere hat dann zurückgeschossen, um zu zeigen, ja, ich habe dich eh gesehen, mhm. auf die Distanz von 1,5 Kilometern oder so.
Mit einem Schuss in die Luft.
Mit einem Schuss in die Luft. Und oft haben wir dann gehört, dass zum Beispiel andere Nationen, die hatten dann gleich Feuergefechte, mhm. weil sie das nicht richtig einordnen konnten faktisch. Ne? Und eben durch das Reden mit den Leuten, eben wie gelernt in Afghanistan, haben wir sehr viel herausgefunden. Ne? Und es war dann so, dass wir quasi faktisch eigentlich vorgeschoben haben bei unseren Spezialaufklärungseinsätzen, dass wir quasi einen Medizinmann mit haben und haben in den Dörfern zuerst den Medizinmann in den Vordergrund gestellt. Mhm. Der hat dann die Leute versorgt. Für den war das auch interessant, für den Arzt, weil der hat dort Krankheitsbilder gesehen, die er noch nie gesehen hat. Mhm. Davon hat er nur gehört in seiner Ausbildung. Mhm. Und nachdem das ungefähr eine Stunde passiert ist, haben die das Vertrauen gehabt. Auch der Gegner übrigens, die haben gesehen, okay, die kommen eigentlich in Frieden mhm. und die haben dann ihr Herz geöffnet und haben uns alles mögliche erzählt. Ne? Und dadurch hatten wir ein super Lagebild faktisch. Ja. Und das war eigentlich extrem interessant. Ja.
Also das hängt ja dann sehr stark von den Leuten ab, die draußen da im Einsatz sind. Glaubst du, dass da also dieses...
Natürlich, also das, auch wir, auch das Militär hat natürlich einen Querschnitt durch die Gesellschaft mit Licht und Schatten als solches, aber also für die Teile, die bei uns waren, die eigentlich für jeden die Hand ins Feuer, das waren also ausnahmslos auch der gute Leute faktisch. Mhm. Ja. Du weißt ja, das hat sich ja dann über die Jahre dann, ein paar sind dann beim Verband geblieben, andere sind weggegangen, andere sind auch Offiziere geworden mhm. mittlerweile, aber das war schon ein Highlight absolut damals, ja, im positiven Sinne. Andererseits denke ich mir oft, haben wir auch viel Glück gehabt, ne? Da gab es dieses berühmte Beispiel von dem amerikanischen Team in Tongo Tongo, die da in diesen Hinterhalt gefahren mhm. sind. Also in einer selben Situation wie bei uns, ja, nur zur falschen Zeit am falschen Ort. Also ich will gar nicht wissen, wer da oft hinterm Busch gelauert hat. Und eines meiner Teams, nicht bei mir, sondern dieses Team von mir ist quasi ein Kontingent früher gefahren, die sind in diesen Hinterhalt geraten, wo sie sich Gott sei Dank ein Riesenglück gehabt. Aber eben auch hier war das richtige Verhalten ausschlaggebende, auch Feuer und Bewegung, dass die dann quasi da rausgekommen sind, ohne dass was passiert ist, ja.
Ich glaube, das ist ja auch so ein Punkt, dass die österreichische Bevölkerung da überhaupt wenig Bezug eigentlich hat, was eigentlich auch das Bundesheer ja. im Ausland leistet.
Ich weiß, das Problem ist, das kann man der Bevölkerung auch schwer vorwerfen, mhm. weil woher sollte sie denn das wissen? Und es ist auch oft so, und da machen wir ja auch diesen Podcast mhm. ein bisschen, denke ich mal, mhm. du kannst da ja schwer mit Leuten über deine Erlebnisse reden, ja, mhm. weil die können das ja faktisch nicht einordnen. Beziehungsweise sagen die, naja, du erzählst jetzt irgendwelche Geschichten oder der kann sich ja nichts darunter vorstellen. Ja, aber der Punkt ist, mich hat das extrem geprägt mhm. ja, und ich sehe das und ich wiederhole das auch immer wieder als absolutes Privileg an, nur durch die Gnade der Geburt in diesem schönen Land geboren mhm. zu sein und leben zu dürfen. Wir haben ja keine Vorstellung, welchen Luxus wir genießen. Ja. Mhm. Mhm. Wir haben keine Vorstellung. Ich nehme das den Leuten jetzt auch nicht übel, weil woher sollen sie es denn wissen faktisch? Ja, weil die Masse, wenn sie ganz ins Ausland reist, fährt sie in einen All-Inclusive-Club ja, mhm. und kriegt das dann mit, was ein paar hundert Meter weiter faktisch mhm. passiert irgendwo. Ja. Und wenn du dann auch durch das Militär in Krisen- oder Kriegsgebiete mhm. kommst und das erlebst vor Ort, ja, dass zum Beispiel, wenn du eine Wasserflasche in guter Absicht ein Kind hinwirfst, sie die Kinder bis aufs Blut schlagen um diese Wasserflasche, ja, mhm. dann weißt du, dass wir einfach die Ausnahme sind und nicht die Regel im Wesentlichen. Mhm. Ja. Und da rede ich jetzt noch gar nicht von Konflikten wie zum Beispiel Ukraine oder Ähnlichem im Wesentlichen. Ja. Mhm. Und das, also der Soldat hat aus meiner Sicht schon die Möglichkeit, vor allem durch den Auslandseinsatz da quasi das zu sehen und daraus zu lernen, dass eigentlich er eine sehr, sehr wichtige Aufgabe hat in einem Staat, als quasi jemand, der im Sinne des Gesellschaftsvertrages auch dazu beiträgt, ja. Sicherheit zu produzieren, so wie du das in deinem Job mhm. auch machst. Mhm. Aber andererseits auch die Möglichkeit hatte, hinter den Vorgang zu blicken und zu sehen, dass die Welt leider nicht so ist, wie wir sie jeden Tag erleben. Ja. Und das ist oft, wo ich mich dann oft ärgere und man denkt, ihr jammert über Sachen, wo man denkt, bitte, das ist überhaupt... Was haben wir für Sorgen, bitte? Ja. Das verrecken die Leute. Ja. Wir haben das gesehen. und du hast da Sorgearbeit, das und das. Ich meine, ich würde das jetzt nicht schön reden. Ja, jeder hat, also ich würde das nicht kleinreden. Ja, jeder hat seine Sorgen aus seiner Betroffenheit heraus. Mhm. Ja, und da ist das wichtig und jetzt nicht, wo irgendwo auf der Welt quasi die Leute sterben, aber das macht dann schon irgendwie demütig. Zumindest bei mir war das so der Fall. Und auch, ich glaube, viele unserer Kameraden sehen das absolut, auch so. Ja.
Ich würde gern zu einem Punkt noch kommen. Also du hast das, glaube ich, früher mal erwähnt in einer von deinen Analysen vom Ukraine-Krieg. Mhm. Du hast ja zwei Kameraden, mit denen du im Ausland warst, die aktiv...
Ja, vier mittlerweile.
Vier mittlerweile.
Drei sind gefallen und einer ist vermisst. Ja. Also ukrainische Soldaten. Ich war ein zweites Mal der Kontingenzkommandant im Kosovo 2021. Mhm. Und da war es so, dass in meiner internationalen Funktion war ich zuständig für einen Logistikanteil und da waren es auch Ukrainer unterstellt, quasi mir, das waren 70 Leute, darunter einige Offiziere. Und weil ich damals schon aufgrund der Ereignisse 2014 und in meiner Funktion als Leiter der Entwicklungsabteilung der Militärakademie sehr viel zu diesem Konflikt geforscht habe, um Ableitungen zu treffen für die Offiziersausbildung, habe ich mir mit den Ukrainern viel hingesetzt und habe mit ihnen gesprochen über das, was sie erlebt haben, 2014, 2015. Ja, ja. Als einer der wenigen. Die Masse hat das überhaupt nicht interessiert, ja. Aber ich habe mich mit denen hingesetzt und die haben gesehen, aha, der interessiert sich wirklich für uns und haben also dann in stundenlangen Gesprächen mir das ein oder andere auch immer mitgeteilt. Ja. Und da waren 6 Offiziere, zu denen ich auch eine Freundschaft schließen konnte, so das halt möglich ist im Auslandseinsatz. Und von denen sind 3 mittlerweile gefallen und einer ist vermisst. Die Kontakte waren übrigens auch die Kontakte, die mir es möglich gemacht haben, von Beginn an des Krieges sehr gute Informationen verfügbar zu haben. Und das hat sich dann herumgesprochen und bis heute habe ich dann das genützt und habe eigentlich ein super Netzwerk faktisch in die Ukraine hinein, vor allem von Ukrainern, wo ich irgendwo anrufen kann an der Front und sage, wie geht's da gerade, wenn er gerade nicht da ist und so weiter und so fort. Nur, um auf das zurückzukommen, noch einmal von diesen 4, also der erste Gefallene, der hat mich eigentlich schon sehr getroffen, weil das war ein junger Offizier, sehr intelligent, aufstrebend, ja, und der ist zurückgekommen in die Ukraine, ist im Jänner Vater geworden. Da hat er mal das Foto noch geschickt von seiner Tochter mit der Frau. Im Februar haben die Russen das Land überfallen, er ist an die Front und ist dann 2 Monate später quasi in Lischischans gefallen. Ja. Dann hat er Granate in der Mitte auseinandergerissen, ja. Und hat das Kind nie mehr gesehen. Ja. Ich habe dann bei den Vorträgen wird immer wieder auch angeboten, was ich Honorar, das lehne ich immer ab, aber ich habe am Anfang ein bisschen was zusammengesammelt und habe das dann der Frau geschickt, weil das große Problem ist auch oft, dass wenn die vermisst sind, bekommt die Familie vorerst keine Unterstützung. Ja. Aber das war wieder sowas, wo man gedacht hat, bist du narrisch, so schnell kann es gehen. Ja. Der Beruf des Soldaten ist so lang schön bis zur Premiere. Ja. Mhm. Und da kann das ganz schnell ganz anders verlaufen. Ja. Und das war wieder so ein Beispiel, wo man das gesehen hat. Ja.
Es ist wahrscheinlich unvorstellbar, was die Leute da haben. Ich glaube, auf beiden Seiten werden.
Die Art und Weise, wie der Krieg geführt wird. Also jetzt haben wir natürlich das Paradoxe, dass wir sehr moderne Technologien im Einsatz sehen, also klassische Drohnen und Ähnliches, wo man meinen würde, der Krieg würde sauberer und präziser. Das Gegenteil ist aber der Fall. Ja. Gerade auch jetzt in der Ukraine. Du hast ja diese Paz-Situation deswegen, viele verstehen das ja nicht, weil das Problem ist, dass zu jeder Zeit des Tages Tausende, Zehntausende Drohnen am Himmel sind von beiden Seiten, die sich gegenseitig beobachten, das sogenannte gläserne Gefechtsfeld. Und es gibt also kaum die Möglichkeit, sich jetzt bereitzustellen, das heißt die militärischen quasi Kräfte zusammenzuziehen und diese dann zum Zwecke des Angriffs ins Manöver gehen zu lassen, weil bereits in der Bereitstellung wirst du erkannt und wirst du zerschlagen. Darum gibt es dieses PAD. Ja. Und dazu kommt, dass durch diese vielen, vielen Drohnen faktisch du die nirgends mehr verstecken kannst. Ja. Also im Ersten Weltkrieg, geben wir mal das Beispiel, viele kennen das aus den Filmen, da ist man quasi aus dem Schützengraben heraus in das feindliche Artillerie- und Maschinengewehrfeuer gelaufen und konnte zumindest kurz sich in einen Granatrichter fallen lassen und irgendwie verschnaufen oder versuchen, sich zu sammeln. Das gibt's halt nicht mehr. Ne. Du lässt dich vor einen Granatrichter, die Drohne sieht dich, findet dich, stürzt sich hinein in dich, zerfetzt dich und du verreckst dann dort im Wesentlichen. Ja.
Weil du natürlich auch nicht geboren werden könntest, wenn du schwer verletzt
bist. Genau, das ist das Problem. Ja, wenn du in der Früh verletzt wirst oder untertags, ist deine Überlebenswahrscheinlichkeit sehr gering, weil die einfach die Drohnen nicht zulassen, dass du geborgen wirst. In der Nacht ist es etwas besser, weil nicht so viele Drohnen eine Wärmebildausstattung haben. Aber das heißt, wir haben das Problem, dass wir auch in der Verwundetenversorgung zum Teil wie im 19. Jahrhundert sind. Ne? Mhm. Also wenn einer überhaupt geborgen wird, dann wird sofort amputiert. Da geht es also quasi faktisch um das Überleben. Da geht es nicht um Wiederherstellen in die Chirurgie, wie man das in Afghanistan und im Irak nur gehört hat, dass man gesagt, okay, nach einer Stunde bist du am chirurgischen Tisch und dann wird geschaut, dass man deine Füße und deine Hände noch retten oder so, ist dort kein Thema. Ja. Mhm. Und das ist halt schon extrem tragisch. Ne? Und dann natürlich auch die Zahlen, von denen wir keine Vorstellung haben. Zehntausende, ja, die da quasi schon gefallen sind, verreckt, vermisst, irgendwo, verscharrt oder wenn überhaupt.
Würdest du sagen, dass das auch ein bisschen zu wenig im Fokus steht? Was
Naja, schon der Mensch neigt dazu, dass er sich grundsätzlich einmal nicht mit negativen Nachrichten abgeben möchte. Ja. Weil das natürlich unangenehm ist. Ja. Und dann denkt man drüber nach und hat natürlich dann Sorge. Ist eh ganz klar. Ist ja auch zutiefst verständlich. Ja. Und ab einem gewissen Zeitpunkt tritt auch eine Übersättigung ein. Ja. Du sagst, okay, irgendwann reicht es einmal. Ich will das nicht mehr hören, der ganze Krieg. Das ist mir alles, ich habe das nicht angefangen, das geht mir alles nichts an. Ja. Ändert aber nichts daran, dass es stattfindet faktisch. Ja. Und auch in meiner Kommunikation versuche ich ja immer wieder, auch trotzdem drastische Bilder zu zeigen und zu verwenden, um den Leuten einfach noch einmal wieder vor Augen zu führen, wie dieser Krieg eigentlich geführt wird. Ja.
Fein dosiert
natürlich, weil du kannst die Leute mit dem Maximalen konfrontieren, weil das ist dann natürlich zu schrecklich. Ja. Und darum am Ende des Tages ist auch zu hoffen, dass dieser Krieg irgendwann zu Ende geht. Ja. Ich kann natürlich jetzt auch nicht sagen, ob das jetzt zugunsten der Ukraine passiert oder nicht.
Das wird auch nicht,
also das wird ja nicht unser Thema sein, aber der Punkt ist natürlich, wenn das Sterben irgendwann einmal wieder aufhört, das wäre natürlich gut, ja, weil einfach schon zu viele gestorben sind. Ja.
Zwei Punkte noch ganz kurz, ich weiß, wir müssen jetzt langsam aufhören. Was mir jetzt da jetzt in dem Zusammenhang, das heißt, du hast eigentlich diese Ruhephase gar nicht, wenn du jetzt derzeit da an der Front bist. Ich stelle mir jetzt zwei Fragen ein bisschen. Du hast jetzt vorher vom Chat geredet, du fährst dort herum, du kannst immer wieder in einen Hinterhalt geraten. Mhm. Du kannst diese Aufmerksamkeit ja trotzdem nicht über 5, 6, 7, 8 Stunden permanent aufrechterhalten. Trotzdem kann immer wieder was passieren. Da rostet man es wieder. Diese Belastung ist ja unglaublich. Ne?
Ja, aber darum, also zwei Dinge. Du kannst natürlich durch die Strukturen, die Organisation gewisse Dinge abschwächen oder abfedern. Es muss ja nicht einer permanent 6 Stunden auf der Woche sein, sondern man kann das ja auch durchrotieren, das ist das eine. Und zweitens ist es ja so, dass gerade die Ausbildung sich auf das vorbereiten soll. Ne? Und jetzt natürlich gerade bei den Spezialkräften sagt man, dass die halt diesen Tick mehr oder länger aushalten oder besser sind als vielleicht der normale Soldat, der auch kein schlechter Soldat ist. Ja, aber da versucht man ja ganz gezielt das zu triggern, dass er halt eben gefestigter ist. Ja. Und jeder Mensch hat seinen Charakter und man kann versuchen, auch durch die Ausbildung gewisse Charakterzüge etwas abzuschleifen oder gute quasi Dinge noch zu schärfen oder hervorzuholen. Aber da versucht man ja in der Ausbildung so gut wie möglich das hinzubekommen. Ja. Und gerade in der Führungsausbildung ist es so, dass du versuchst, den Mann so in die Lage zu versetzen, dass er sich nicht so sehr um sich selbst kümmern muss, sondern das hat er im Griff, sondern sich um seine Untergebenen kümmern muss, für die er in der Verantwortung steht. Ja. Weil die sind ja faktisch ihm anvertraut und das ist ein hohes Gut, wenn man das so ernsthaft betrachtet. Ja.
Okay, jetzt abschließend, weil ich glaube, jetzt müssen wir bald aufhören, gell?
Genau, ja. 3 Minuten haben wir noch.
Okay, na, machen wir das eine noch. Du bist jetzt in einer Funktion, du bist für die Offiziersausbildung verantwortlich und du sprichst oft auch in deinen Beiträgen über die postheroische Gesellschaft. Und ich glaube, das Problem sieht man sowohl bei der Polizei, sieht man auch beim Militär. Wie hoch ist die Bereitschaft der Bevölkerung, das Land zu verteidigen? Und du hast da vorher angesprochen, die Leute wollen es heute eher bequem haben, sie wollen diese Berufe. Hast du eine Idee oder ein Ding, wie man die Bevölkerung vielleicht wieder ein bisschen mehr dorthin bringt, die Resilienz zu steigern oder wie man dieses Bewusstsein wieder ein bisschen in die Bevölkerung bringt?
Also ganz kurz, also genau das ist einer der wesentlichen Gründe, warum ich das tue, was ich tue und warum ich da ruhelos bin faktisch. Ja. Ja. Wobei, wenn ich hier nicht auch intrinsisch Interesse daran hätte, dann wäre das wahrscheinlich nicht zum Schaffen. Viele sagen, wie machst du das? Sag ich, ja, weil mich das einfach interessiert und weil ich einfach glaube, dass momentan das wichtig ist, auf verschiedene Aspekte hinzuweisen. Ja. Gut, erstens, wie gesagt, man kann der Bevölkerung da nicht böse sein. Woher sollten sie es wissen? Weil sie ja nicht den Unterschied kennen zwischen dem Leben, was sie genießen und quasi der Herausforderung, die Menschen haben, die zum Beispiel im Krieg oder sich im Konflikt befinden. Ja. Das Zweite ist, postheroische Gesellschaft ist natürlich ein Ergebnis einer historischen Entwicklung, die grundsätzlich ja nicht schlecht ist. Problem ist nur, dass uns jetzt quasi faktisch wieder der Krieg plötzlich um die Ohren fliegt und man die Frage uns stellen müssen, wie machen wir weiter. Diese Umfragen, auf die du verwiesen hast, im Sinne von, wären sie bereit, mit der Waffe in der Hand in der Land zu verteidigen, Da haben wir ja 2015 21% erreicht in Österreich, 18% in Deutschland. Wie Kommandant der Garde war, das war auch ein interessanter Zeitraum. Diese 1,5 Jahre habe ich viel auch mit den Rekruten gesprochen. Mhm. Und da war die Rückmeldung, naja, ich würde schon mit der Waffe in der Hand mein Land verteidigen, aber halt mit auch einer reellen Chance zu überleben. Mhm. Ja? Mhm. Also der Punkt war, ja, schon, aber nicht mit dem Bundesheer. Mhm. Ja? Und das ist jetzt quasi, naja, das ist was Wichtiges.
Ja, ja,
das
ist eine absolute,
Also ein wichtiger Aspekt, der da übersehen wird. Ja. Ja? Darum sage ich ja, das Bundesheer muss jetzt die Möglichkeit bekommen, nachzurüsten, im Sinne quasi nicht eines quasi aggressiv auftretenden Heeres, sondern eines Heeres, das quasi zum Schutz der Bevölkerung hier ist und vor allem dazu dient, auch abzuschrecken, so wie das ja auch faktisch in den 70er und 80er Jahren versucht worden ist, um also auch hier den jungen Soldaten zu vermitteln, dass wir das mit Ernsthaftigkeit an den Tag legen, also und auch tun, braucht es ja natürlich auch eine entsprechende Ausstattung, damit er auch eine reale Chance hat zu überleben, wenn es darauf ankommt, faktisch. Ja. Und es muss ja nur so nebenbei, und das gilt für alle, nicht immer sofort der Dienst an der Waffe sein, sondern einfach grundsätzlich ein Opfer zu bringen für die Republik, ja, ist ja was Positives. Das ist ja auch zum Beispiel
für die Gesellschaft.
Für die Gesellschaft in der Pflege. Also ich persönlich bin ein großer Fan, und das wird wahrscheinlich auch kommen über kurz oder lang.
Soziales,
aber das ist alles eine politische Frage natürlich. Aber nur jetzt rein persönlich und als Vater von 3 Kindern, glaube ich, dass zum Beispiel ein soziales Jahr nicht schlecht wäre, wo man sagt, okay, du leistest 12 Monate Dienst an der Gesellschaft, Frauen und Männer. Und wenn du sagst, das ist mir zu lang, dann habe ich zum Beispiel einen Ersatzdienst bei der Armee oder ähnliches. Da kann man ja über Verschiedenes nachdenken. Aber einfach der Punkt, den jungen Mann, die junge Frau darauf hinzuweisen, dass im Sinne eines Gesellschaftsvertrages, also wenn man das jetzt mit Rousseau oder ähnlichen sieht, dass man auch etwas leistet, ja, das ist aus meiner Sicht schon wichtig. Ja. Und vielleicht ein Wort zu den Jungen. Ich habe das ja bei der Garde oft erlebt. Mhm. Wir haben ja immer eine sehr exakte Vorstellung, wie die Jungen funktionieren, wie die ticken. Mhm. Interessanterweise meine Beobachtung ist, die sind jetzt nicht schlechter und oder besser als wir. Zu meiner Zeit war eher die Tendenz, wenn da jemand was gesagt hat, dann machst du es und hinterfragst du jetzt nicht viel und machst es halt mit mehr oder weniger Elan. Heute ist es so, den Jungen musst du erklären, warum sie das tun sollen. Aber wenn sie das verstanden haben, dann sind die leistungsbereiter als unsere Generation, kommt mir manchmal vor. Weil die einfach dafür brennen, faktisch. Aber sie müssen halt dafür brennen. Ja, wenn sie das nicht tun, dann erschlafft das alles. Ja. Das ist jetzt mein Eindruck, den ich habe.
Also es wäre ein guter Ansatz, dieses Warum auch zu vermitteln. Ja. Also
genau, dieses warum tue ich das im Wesentlichen. Ja.
Gut.
Passt. Okay.
Könnte noch länger weitergehen, aber der Max ist mit Terminen eingedeckt. Max, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. War ein cooles Gespräch und wer weiß, wenn sich mein Podcast entsprechend entwickelt, vielleicht schaffen wir es ja in ein paar Monaten nochmal. Es gibt sicher noch
viele Geschichten, die man erzählen kann. Herzlichen Dank. Wirklich toll, was du da tust, dass du dir die Mühe machst. Mach bitte weiter so.
Danke, Max.
Es ist ein Privileg, dass du mich da jetzt ausgewählt hast, aber es gibt viele, viele Menschen, die also viel, viel extremere Situationen oft erleben. Und es ist eine super Sache, dass du die vom Vorhang holst und uns ein bisschen daran teilhaben lässt, wie denn es denen oft so geht.